Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien, der Schwarz-Weiß-True-Crime-Podcast mit spektakulären Verbrechen bis zum Jahr 1967, weil da wurde der erste Farbfernseher eingeschaltet. Und ich habe das große Vergnügen und die Ehre, immer wieder Gäste zu haben, die man kennt aus Film und Fernsehen. Und heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe zu Gast Ronald Nitschke.
Das freut mich, dass ich hier sein darf. Immer wieder spannend mit dir, immer wieder interessant.
Ronald und ich, wir arbeiten schon seit längerem zusammen, schon seit...
Ja, bestimmt 6, 7 Jahre.
Ja, bestimmt, ja. Ja. Ronald kennt man, also die Stimme kennt man sowieso. Er ist die Synchronstimme von Tommy Lee Jones, von Nicolas Cage.
Nee, Nicolas Cage habe ich zweimal gesprochen, aber den spricht eigentlich ein anderer Kollege und das macht er auch sehr gut. Ich spreche noch John Travolta.
Ah, das stimmt, John Travolta.
Und noch einige mehr, aber das sind so bei, die sind die, die übrig geblieben sind. Und Tommy Lee Jones ist leider auch schon, weil er, ich habe gehört, er ist dement, er dreht nicht mehr. Was natürlich
sehr
tragisch
schade
ist.
Ja.
Weil ich fand ihn, das war ein super Schauspieler.
Ja.
Super Schauspieler. Ja. Den Mann, der auch richtig gute Filme gemacht hat. Also ich rede jetzt nicht nur von diesen unterhaltsamen Filmen wie Man in Black, sondern richtig geile Filme.
Ja.
Aber wie gesagt, er hat seit 2 Jahren keinen Film mehr gemacht. Sehr schade.
Sehr schade. Ja. Gut, nichtsdestotrotz. Man kennt dich, also ich kenne dich zumindest aus verschiedenen Hollywood-Produktionen. Einer meiner Lieblingsfilme ist Wie ein Licht in dunkler Nacht mit Michael Douglas und Melanie Griffith, glaube ich.
Und Liam Neeson?
Liam Neeson, stimmt. Und da hast du einen der Bösen gespielt.
Ja, ein böser Nazi war das, stimmt. Ja. Das war eine sehr schöne Rolle, die ich da hatte. Aber das ist lange her, 30 Jahre her.
Wirklich?
Ja.
Aber es ist ein wahnsinnig toller Film.
Sehr schöner Liebesfilm, ja.
Ja.
Wie ein Licht in dunkler Nacht mit Michael Douglas, ja, stimmt.
Kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken.
Ja, ich hoffe, der läuft mal wieder irgendwann im TV, dass die Leute mal wieder es ist ein richtiger Klassiker.
Ja, der ist auch sehr gut.
Da sind auch viele bekannte englische Theaterschauspieler dabei. Ja. Also, dann habe ich noch gedreht mit Anthony Hopkins.
Welchen Film?
Innocent. Da war ich verheiratet mit Isabella Rossellini.
Sage mal.
Da ich ein sehr unangenehmer Typ war in diesem Film, haben die mich dann, ich wollte sie verkaufen, ich wollte Geld von ihrem neuen Liebhaber haben, das haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen haben sie mich, das ist eigentlich durch einen Unfall passiert, sie haben mich umgebracht. Und dann wussten sie nicht, wohin mit mir, dann haben sie mich zerschnitten und in zwei Koffer getan und dann geht die Spannung des Films eigentlich los. Er hat schon große Horroreffekte drin. Regie John Schlesinger. Also ich hatte das Glück in meiner vergangenen Karriere mit vielen Oscar-Preisträgern arbeiten zu dürfen. Und das merkt man auch. Da ist, also Anthony Hopkins ist ein Zauberschatz. Und auch Liam Neeson. Ich weiß gar nicht, ob Liam Neeson einen Oscar hat.
Oh, das weiß ich auch nicht.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall hat er jetzt Pamela Anderson.
Auf jeden Fall hat er jetzt Pamela Anderson. Und der Anthony Hopkins hat, glaube ich, 2 oder 3 Oscars. Sehr, sehr netter Kollege, muss man sagen.
Ja, der wirkt auch so. Man weiß es ja immer nicht. Ne? Also ich kenne die Leute nicht, aber die wirken nett.
Absolut.
Beide, ja.
Absolut.
Ja,
ja und dann bin ich ins Ausland gegangen. Das weiß man ja wahrscheinlich schon. Ich habe das hier schon oft erzählt. Ich habe dann wieder auf Synchron gestürzt, weil das kann ich gut. Da habe ich eine spezielle Begabung. Und dann habe ich da nochmal wieder jetzt, seitdem ich zurück bin, seit 2010. Noch bis letztes Jahr viel Regie gemacht und gesprochen. Aber ich möchte auf jeden Fall in Schätzungsweise, deswegen bist du ja heute auch gekommen, du hast mir auch da eine Idee mitgebracht und ich habe dir nochmal eine andere Idee vermittelt, was du vielleicht schreiben wirst. Ich werde nochmal in einem Film Regie machen.
Ja.
Das habe ich mir fest vorgenommen.
Ja.
Da kann man sich ja auch richtig gut drauf vorbereiten. Und ich habe jetzt die richtigen Leute gefunden und das macht mir richtig Spaß. Also mein Partner ist der Erkan Acar, das ist ein deutscher Schauspieler mit türkischen Wurzeln. Und ja, wir haben uns gesucht und gefunden beide. Und da planen wir jetzt in den nächsten 3 Jahren 5 Filme.
Wow,
ja.
Der erste kommt dieses Jahr raus, richtig?
Der erste kommt jetzt raus, Make Me Feel. Da haben wir 2,5 Jahre Arbeit reingesteckt. Das war sehr chaotisch, so wollen wir es nicht mehr machen. Aber sehr viel Liebe steckt da drin. Und ich glaube, der Film, ich meine, das ist ja letztendlich ein Indie-Film, sprich Independent-Film. Und ich glaube, dass wir da was ganz, also wirklich was ganz Besonderes gemacht haben. Die Hauptrollen Erkan Acar und Charlene Weiss. Und beide, das matcht gut mit denen. Und sie sieht zauberhaft aus.
Ja.
Und mal gucken, wie die Leute das annehmen.
Ich habe den Trailer gesehen und ich war hin und weg.
Ja.
Spannend, aufregend, sehr mysteriös, sehr neuartig.
Ja.
So,
ja, ja,
die Art und Weise, wie es gemacht ist und auch die Story. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film.
Ich auch.
Make Me Feel.
Make Me Feel, geiler Titel. Und
ja,
dann haben wir vor, danach haben wir vor, einen Actionfilm, aber mit richtig brutaler Action. So, ich sage mal, à la
John Wick?
Nee. À la John Wick, genau.
Ah, ja.
Und noch brutaler. Dann ein Western, den würde ich gerne nennen, im Western nichts Neues. The Hidden Gold, im Western nichts Neues. Mal sehen, ob wir damit durchkommen. Das wird jetzt diskutiert und so.
Ja.
Und dann haben wir eine Liebesgeschichte, die fängt an als Stummfilm, so ein Zeitsprung. Die ersten 12 Minuten richtig wie so ein alter Chaplin-Film. Mhm. Und dann wird's bunt. Und dann kommt eine sehr schöne Liebesgeschichte, auch mit Action, aber eine sehr, sehr, das wird mehr so ein Arthouse-Film.
So diese Zeitreisegeschichte,
ne? Zeitreisegeschichte. Ja. Und dann wollen wir eine Vater-Sohn-Geschichte verfilmen, die ich mal angefangen habe mit einem indischen Regisseur, der leider vor 3 Monaten mit 46, glaube ich, Jahren verstorben ist. Das sind so die Sachen. Also es sind insgesamt 5 Projekte in den nächsten 3 Jahren, hoffe ich. Aber das Ding zu stemmen ist nicht einfach, weil wir haben alle keine Millionen.
Nee.
Und wir versuchen im Budget bei unseren Filmen, die wir planen, immer unter dem Budget eines Tatorts zu bleiben, sprich unter 2 Millionen.
Ja.
Damit ist, wenn uns das gelingt, aber letztendlich, um mal die Summe zu nennen, für 5 Filme müssen wir 10 Millionen sammeln.
Na,
also wir haben jetzt den ersten geknackt. Und ich hoffe, das wird ein Erfolg. Hoffentlich, dass da das zumindest jetzt der Einsatz, der für mich viel zu hoch war, dass da das Geld zurückfließt und wir den nächsten machen können. Und so schleppen wir uns von Film zu Film, bleiben positiv und hoffen, dass mal einer durchrennt.
Ja.
Anders geht's nicht.
Man muss machen. Und ich bin ja da wie du. Mir ist wichtig Loyalität. Talent natürlich,
genau,
klar,
natürlich.
Aber Loyalität. Freundlichkeit, Respekt am Set oder bei der Produktion und dass alle ganz, ganz fair und herzlich miteinander umgehen, weil dann, weißt du, dann arbeitet man anders
natürlich
und schöner und besser und das ist einfach ein ganz anderes
natürlich
Ding.
Und es geht ja als Künstler auch nicht immer nur um die Knete. Man muss natürlich sehen, dass man irgendwie Knete zusammenkriegt, aber mir ist die Freiheit, die wir haben, viel, viel wichtiger.
Ja. Yeah.
Die Liebe zum Film bringt uns weiter.
Ja.
Und alles andere wird das Schicksal entscheiden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ronald und ich haben verschiedene Live-Hörspiele und Hörspiele zusammen gemacht. Und wir haben uns darauf geeinigt, aus Gründen, dass Ronald immer die Hauptrolle, aber die den Killer, den Serienmörder in dem Fall spricht oder spielt.
Ich habe auch keine Angst davor, dass mich die Leute hassen, weil ich sehe es immer unter dem Argument, der Böse ist zwar der Verhasste, aber der bleibt den Leuten auch am längsten im Gedächtnis. Also,
das stimmt.
Ich kann nur sagen, die Arbeit mit dir, die wir da hatten in diesen Hörspielen, das waren 2 bisher, also die wir da live aufgeführt haben, das hat mir einen tierischen Spaß gemacht. Weil ich komme letztendlich vom Theater und wenn du ein Live-Hörspiel machst, dann schnupperst du die Theaterluft, du hast Lampenfieber, das Adrenalin geht hoch, du bist nervös, du bist angespannt und hinterher bist du entspannt und das macht mir einen solchen Spaß. Naja, das Typische, wenn man auf der Bühne steht, dann wird man beklatscht, dann geht man nach Hause und ist eigentlich ganz allein und fällt in ein Loch.
Ja,
das
gehört
aber alles dazu.
Ja. Ja.
Der Vorteil ist, dass man, wenn man so eine Lesung macht, natürlich muss man sich auch vorbereiten, sich das Ding 5, 6, 7, 8 Mal durchlesen und irgendwann bleibt es auch im Kopf hängen.
Es ist aber auch sehr viel Text und die Sprache ist auch nicht modern. Das heißt, sie ist nochmal speziell. Das ist ja meistens 20er Jahre Sprache gewesen. Das ist ja auch nochmal was anderes.
Aber das war trotzdem immer, das las ich so leicht. Das war, hat einen tierischen Spaß gemacht. Und wie gesagt, man schnuppert die Theaterluft, muss nichts auswendig lernen. Und dadurch habe ich schon wieder überlegt, ob ich nicht mal wieder Theater spiele.
Ja.
Also warum eigentlich nicht?
Ja.
Muss nur ein gutes Angebot kommen. Aber das kommt ja dann immer irgendwann von alleine.
Das stimmt.
Man soll den Sachen auch nicht hinterherrennen.
Nee. Also Ronald und ich haben verschiedene Fälle von True Crime.
Ja.
Also Serienmörder, die es tatsächlich so in Berlin und Umgebung gab. Drei haben wir zusammen gemacht, tatsächlich drei. Ne? Haben wir zusammen gemacht, auf die Bühne gebracht. Ronald hat die jeweiligen Serienmörder, waren es immer, gespielt, gesprochen und gespielt.
Okay, sag mir mal, der Dritte.
Ich sag dir jetzt gleich, weil wir reden heute über einen der Fälle im Detail und ich sag dir kurz, um welche Zeit es geht, was, wie es so aussieht in Berlin und du sagst mir, ob du drauf kommst, welcher Fall es ist. Ja? Okay.
Also gut, dann leg mal los.
Genau. Also wir befinden uns in Berlin. Die Zeiten sind düster, aber das sind sie ja eigentlich fast immer. Deswegen ist das wahrscheinlich kein Hinweis. Es ist eine Partei, sehr, sehr stark, die unter dem Deckmantel des Sozialismus, des Nationalismus, den größten Kapitalismus vorantreibt und die es gerne sehen würde, wenn wir uns im Ausland an Kriegen beteiligen würden.
Also national. Sozialistische Partei.
Ja.
Beim S-Bahn-Mörder.
Das heißt, wir gehen in die Zeit von 1939. Da fing alles an.
Okay.
Wir sind also in Berlin im Jahr 1939.
Okay.
Und wir sind in der Anfangsphase der Verdunkelung. Das heißt, nach Sonnenuntergang war in der Stadt gesetzt, dass keine Lichter brennen durften. Das heißt, du darfst auch nicht Auto fahren mit Licht, du darfst keine S-Bahn fahren mit Licht, du darfst zu Hause kein Licht anmachen. Du musst die Fenster verhängen, wenn du eine Kerze anmachst. Die Stadt war wirklich stockduster. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Dass eine S-Bahn ohne Licht fährt auf den Schienen, das kann man sich eigentlich nicht
vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Es kam natürlich zu unendlich vielen Unfällen, weil die Leute, damals waren auch die Lücken tatsächlich zwischen dem Bahnsteig und der Bahn größer. Und die Leute sind natürlich dauernd entweder vor der S-Bahn einfach, ne, dachten, sie steigen in den Zug und sind auf die Gleise gefallen.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar, ja. Wenn es in Berlin zu Verbrechen kam, was es natürlich zuhauf kam, einmal wegen der Diktatur, wegen des Regimes natürlich, die, ich sag's mal in Anführungszeichen, alltäglichen Verbrechen, wie man hat einfach Leute deportiert, man hat Leute auf offener Straße weggeholt, erschossen und so weiter. Das war der Alltag in Berlin zu der Zeit schon relativ. Neben dem gab es aber auch noch die, ich sag mal, normalen Verbrechen. Das heißt Überfälle, Angriffe auf Frauen, Morde, sowas gab es natürlich. Aber sowas durfte es nicht geben. Das heißt, wenn es Verbrechen gab, sowas wie Morde, dann musste man das unbedingt geheim halten. Und dafür haben in Berlin verschiedene Stellen gesorgt. Die Polizei, ne, das Polizeirevier am Alexanderplatz war das Hauptrevier sozusagen. Und der Chef des Ganzen, Arthur Nebe. Arthur Nebe hat unter Ernst Gennert, den kennen wir aus Großmann.
Ja.
Ernst Gennert war der berühmteste und bekannteste Kriminalkommissar, den Berlin jemals hatte. Das kann man nicht anders sagen. Der hatte die höchste Aufklärungsquote von 94,5%. Wir sind heute bei knapp 94%. Da kam nie wieder einer ran.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Und Arthur Nebe hat unter Gennert gelernt. Und Gennert war bekannt für seine Menschlichkeit, für seine Anständigkeit, für seinen Respekt auf den Verdächtigen gegenüber, den Gefangenen gegenüber. Der war der Erste, der gesagt hat, die werden im Verhör nicht verprügelt, wir werden die nicht foltern, um Geständnis zu bekommen, sondern wir reden mit denen. Das hat auch funktioniert. Und Arthur Nebe hat bei ihm gelernt, er war sein Mentor. Und was macht Arthur Nebe dann ab Ende 20, ab 30? Wird zum Hardcore-Nazi. Ja, ein sehr überzeugter Nationalsozialist und ein glühender Anhänger auch.
Das heißt, er hat die Verdächtigen auch gefoltert.
Ach ja. Der
Arthur Nebe,
Also Arthur Nebe hat sehr, sehr viele grausige Dinge ab 33 leider legal damals tun dürfen.
Wie alt war der damals?
Der war relativ jung noch, der war Ende 30 in den 40ern.
Wahnsinn, unvorstellbar.
Ja, Arthur Nebe war natürlich Heydrich unterstellt. Heydrich hatte die Polizei unter sich und Heydrich hatte natürlich auch das Sagen. Und wenn Heydrich gesagt hat, den Mord, den gab's nicht oder den Überfall, den gab's nicht, dann gab's den nicht.
Dann gab's den nicht.
Dann gab's den nicht. So, die hatten ja auch die Presse inne, also man hat ja nicht so wie heute Social Media oder Fernsehen, sondern es gab ja meistens Radio oder Zeitung. Und was nicht gedruckt wurde, was nicht veröffentlicht wurde, das fand natürlich in der Öffentlichkeit nicht statt. Logisch.
Also Heydrich war so wie Trump gern sagen würde.
Absolut, ja. Ja, leider Gottes, ganz genau so. Ja, das heißt, wir sind also in einer stockdunklen Stadt und wir sind in der absurdesten und schlimmsten Zeit, die Deutschland ja jemals hatte, kann man ja nicht anders sagen. Das heißt, Sachen waren legal, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und in der Zeit war ja das Frauenbild ganz anders. Das hieß ja, Frauen sollen zu Hause sein, möglichst viele Kinder kriegen und sich um den Haushalt und die Familie kümmern. Aber wie war denn die Realität? Die Männer waren ja im Krieg. Wir hatten ja hier selbst schon 1939, ganz viele Männer waren ja weg. Aber wir haben eine Kriegsindustrie gehabt. Das heißt, wir hatten ganz viele Fabriken, ganz, ganz viele Sachen für den Krieg natürlich zu bauen, zu machen. Und die alltäglichen Sachen, von denen mal ganz zu schweigen. Natürlich wurde sowas wie die Kosmetikindustrie relativ eingestellt, sowas wie Strumpfwaren und so, das gab's ja dann nicht mehr. Aber wir hatten eine Wahnsinnsrüstungsindustrie. Und wer stand da an den Fließbändern? Wer war in den Fabriken?
Die Frauen.
Die Frauen. Es war ja kaum noch ein anderer da. Also wer noch hier gearbeitet hat, waren halt ältere Männer. Oder Männer, die vom Ersten Weltkrieg kriegsversehrt waren, also verletzt wurden. Männer, die halt aus Gründen nicht in den Krieg eingezogen werden konnten. Und sehr, sehr viele Nationalsozialisten natürlich in der Verwaltung und so weiter, die durch Beziehungen nicht in den Krieg mussten. Das waren aber nicht sehr viele. Deswegen mussten die ganzen Frauen arbeiten. Und die ganzen Frauen mussten vor allem im Schichtdienst arbeiten. Das heißt, sie hatten Nachtschichten. Und die Frauen mussten also nachts zur Arbeit oder nachts von der Arbeit nach Hause. Ohne Licht, ohne wir haben auch keine Straßenlaternen, ne? Gar nichts. Und ab 1940 spätestens haben sich ganz, ganz viele Berliner, wenn sie das Glück hatten, so eine Laubenkolonie oder so eine Datscha zu haben, dahin zurückgezogen, weil das war meistens ein bisschen im ruhigeren Bereich der Stadt, ein bisschen außerhalb oder in grüneren Gebieten, wo einfach nicht das Kriegsgeschehen dann, was ja dann im Laufe der 40er Jahre immer stärker wurde, davon waren die dort nicht so betroffen. Da fielen nicht so viele Bomben. Dazu kam, die Lebensmittellage in Berlin wurde relativ schnell prekär. Und in den Laubenkolonien konnten sich die Leute noch versorgen. Die haben dort selber angebaut, ganz viel. Genau,
klar.
Die mussten sich ja ernähren irgendwie, ne? Das heißt, wir haben also ganz, ganz viele Leute, die in den Laubenkolonien gewohnt haben, gelebt haben, auch viele Frauen. Und die mussten von den S-Bahnen oder von den Bahnhöfen, Autos hat ja zu der Zeit, ne, gab ja nicht.
Gab nicht viel.
Gab nicht
viel. Aber im Winter war das da.
Auch im Winter musstest du halt Feuer machen oder zusehen, dass du dich in Decken wickelst. Ganz.
Ja, ist alles Wasser eingefroren und so weiter, nicht?
Ja. Wie gesagt, man kann sich das wirklich nicht mehr vorstellen, ne?
Kann man nicht. Man kann sich vieles nicht vorstellen.
Ja. Meine Großmutter hat was sehr Interessantes erzählt. Meine Großmutter war 17, 1945. Die war Krankenschwester. Und sie war auf einem ganz kleinen Dorf ihr Leben lang. Also wirklich Molsdorf. Das war unter 1000 Leute. Und sie hat gesagt, es gab Gerüchte, aber es ist so ein bisschen wabernd und unfassbar und man wusste nicht so recht. Und sie hatte einen Onkel, der war an der Ostfront, was ja die härteste Front war. Der war an der Ostfront, wurde verwundet und durfte nach Hause und wurde zur Belohnung in ein KZ geschickt als Aufseher, zur Belohnung, weil da ist halt kein Krieg und so weiter, ne? Und es war eine Beförderung. Und dieser Onkel hat sich nach 4 oder 6 Wochen hat er alle angefleht und schriftlich und Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um wieder an die Ostfront versetzt zu werden. Und als die Familie das erfahren hat, meinte meine Oma, sind sie wirklich mehr als stutzig geworden, weil es hieß, das sind halt Gefängnisse, teilweise hieß es, das sind Erholungsheime. Sie haben gesagt, was muss da passieren, was muss da vorgehen, dass der an die Ostfront zurück will, wo jeder wusste, das ist die tödlichste Front. Da kommst du eigentlich nicht lebend wieder. Der kam auch nicht lebend wieder. Aber der ist freiwillig zurück. Weil das, was er dort gesehen hat.
Klar. Ne? Weil es ist ja schlimmer als...
Also für mich ist es schlimmer als jede Hölle, die ich mir vorstellen kann.
Ja, dann gehe ich zurück an die Front. Ja. Das ist natürlich... Ja, du wählst zwischen Pest und Cholera.
Das
ist grausam. Ja. Grausam, ja.
Es war wirklich durch und durch von Anfang bis Ende eine Zeit der Bestien. Das kann man nicht anders sagen. 1939 war ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung in der Stadt. Und neben den alltäglichen Bestien gab es eben auch noch ganz besondere Bestien. Und wie gesagt, das Frauenbild war eh nicht das Beste. Frauen wurden sehr oft angesehen als Gebärmaschinen und als Objekte. Und dann fing ein Täter sein Unwesen an in der Stadt, und zwar im Ostteil. Zwischen Ostkreuz und Rummelsburg, so die Ecke Köpenick, kam es in S-Bahnen. Man muss sich vorstellen, damals wurden die S-Bahn-Züge noch sehr unterteilt in erste Klasse, zweite Klasse und Holzklasse. Natürlich konnte man noch rauchen, ne? Außer natürlich abends, nachts, weil das hätte ein Licht gegeben, also durfte man das abends, nachts auch nicht. Ja, Zigarette, auch sagt man ja im Schützengraben, eine Zigarette und du warst eigentlich tot. Das galt auch für Berlin, und die Frauen mussten natürlich trotzdem nach Hause oder zur Arbeit, sind also in diese dunklen S-Bahn-Wagen eingestiegen. Und was machst du als Frau, was denkst du dir als Frau? Du steigst vorne ein, da wo der Schaffner ist oder wo der Fahrer sitzt, um halt in der Nähe von Menschen, von uniformierten Menschen, zu denen man ja häufig so natürliches Vertrauen hat,
ja,
um dort sicherer zu sein. Das haben die Frauen meistens gemacht. Es kam jetzt ab 1939, ab dem Herbst 1939, immer wieder zu Überfällen auf Frauen in der Nähe von Bahnhöfen, auf dem Weg vom Bahnhof zu den Laubenkolonien oder direkt in S-Bahn-Waggons. Der jeweilige Täter hat die Frauen überfallen, hat versucht, sie zu vergewaltigen, hat sie teilweise vergewaltigt und hat versucht, sie aus den Waggons zu stoßen. Es hat aber nicht funktioniert. Das heißt, wir reden jetzt noch von überlebenden Frauen, die das Ganze auch angezeigt haben. Die also bekannt gegeben haben, sie wurden überfallen, sie wurden angegriffen, es wurde versucht, sie zu vergewaltigen. Es gibt auch Meldungen von Frauen, die sagen, ja, hier bei mir in der Laubenkolonie kam ein Mann auf mich zu, hat nichts gesagt, hat mir nur mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Da habe ich den angebrüllt, ne, auf Berlinerisch, so wie ja manchmal sind, Mensch, Waske, hau ab, was willst du denn von mir? Und dann ist er abgehauen. Diese Meldungen gab es. Was macht die Polizei mit diesen Meldungen?
Gar nichts.
Richtig, gar nichts. Wird notiert oder auch nicht, die Frauen werden beruhigt. Ja, komm, beruhig dich mal wieder, geh nach Hause. Ist doch nichts passiert. Dann kommt es zum ersten Mord. Wir sind am 4. Oktober 1940 in der Nacht. Wieder fährt eine Frau mit der S-Bahn und wird von einem unbekannten Täter mit einem Bleikabel niedergeschlagen von hinten. Er vergeht sich an ihr und schmeißt sie dann aus dem fahrenden Zug. Natürlich sind die S-Bahn damals nicht so schnell gefahren wie heute, gerade auch noch verdunkelt. Aber es langt, das Tempo langt, um die Frau tödlich zu verletzen. Man findet sie also am nächsten Morgen auf den Gleisen. Und Nebe und auch die Polizei kann es nicht länger ignorieren, dass da also ein Serientäter und nun auch ein Mörder sein Unwesen treibt. Zwei Polizisten ermitteln in dem Fall. Und zumindest einer von ihnen hat den Verdacht, dass das also ein Mörder ist, der weiter morden und vergewaltigen wird, wenn man ihn nicht aufhält. Und sagt also, wir müssen handeln. Wir müssen Plakate aufhängen. Wir müssen die Frauen warnen. Wir müssen die Bevölkerung warnen, dass da jemand sein Unwesen treibt, damit die Frauen wenigstens abends zu zweit, zu dritt nach Hause können. Oder eine Art Soku gebildet wird, dass Plakate aufgehängt werden, dass die Bevölkerung gewarnt wird, im Radio auch in den Litfaßsäulen. Was denkst du, was sagt Nebe?
Wahrscheinlich uninteressant.
Nebe stimmt irgendwann 500 Plakaten zu in der ganzen Stadt, was nicht viel ist, Berlin ist groß, und das war's. Keine Warnung übers Radio, nichts in der Presse, gar nichts. Es darf nichts bekannt werden, weil das hieße, dass unsere deutschen Frauen in Gefahr wären, dass also Berlin nicht in der Lage wäre, die deutschen Frauen zu schützen, weil es betraf ja nur deutsche Frauen. Und das darf es im Dritten Reich nicht geben.
Wie lange hat es dann gedauert, um irgendwie das Handwerk zu legen?
Das hat über ein Jahr gedauert, weil man wusste ja, es gab ja keine Spuren, es gab keine Zeugen, es gab keine Hinweise. Bis es dann, Gott sei Dank, soweit war, dass eines seiner Opfer überlebt hat.
Ja.
Schwer verletzt. Also
man hatte einen Zeugen.
Man hatte eine Zeugin. Wir sind jetzt schon im Jahr 1941, und zwar im Frühjahr. Bis dahin hatte dieser Täter sozusagen freie Hand. Die Frauen waren nicht sicher. Es dauert auch lange, bis sich das tatsächlich rumsprach unter den Frauen. Und selbst dann...
Und wie viele Frauen hat er...
Bis jetzt sind wir bei 20 Fällen von versuchter und vollendeter Vergewaltigung. Wir sind bei fast 8 Morden.
Das ist ja der Wahnsinn.
Und wir sind bei einer, die überlebt hat.
In so kurzer Zeit?
In so kurzer Zeit. Er hat einmal angefangen sozusagen zu morden. Er hat ja angefangen mit den Überfällen, mit den Vergewaltigungen. Er hat dann gemordet und ist dann sozusagen relativ klassischer Psychopath, Serienmörder-Manier auf den Geschmack gekommen und hat sich gesagt, naja, Erstens, danach sind die still. Es passiert mir nichts. Niemand sucht mich. Ja. Und es gibt keine Zeugen, also Zeuginnen. Also warum die am Leben lassen? Ganz pragmatisch ist er daran gegangen. Wir haben eine Zeugin, eine Überlebende. Die sagt aus, ich habe nichts erkannt, es war dunkel, logisch. Ich kann ihn, den Täter so gut wie gar nicht beschreiben. Nicht mal sagen, wie groß der ist, welche Haarfarbe der hat. Gar nichts. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, der hatte eine Uniform an.
Aha.
Aber sie konnte nicht sagen, welche Uniform.
Weil es zu dunkel war.
Weil es zu dunkel war und weil sie auch, kann sie sich mit Uniform jetzt nicht aus. Das heißt, in der Zeit 1941 haben wir sehr viele Berufe in Uniform. Wir haben die Post in Uniform, wir haben die Polizei in Uniform, wir haben
die S-Bahn in Uniform,
die US-Bahn in Uniform, wir haben die SA in Uniform, die SS in Uniform. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Uniformen in der Stadt. Nicht so wie heute. Also mindestens ein Drittel der Männer hier in der Stadt, die gearbeitet haben, waren in Uniform. Und sie konnten es nicht sagen. Das heißt, wieder kam man nicht weiter. Dann kam es zu einem erneuten Überfall, wo die Frau überlebt hat. Ganz knapp, also wirklich das Leben hing am Seitenfaden. Die Ärzte konnten sie retten mit einer Not-OP. Und sie hat es geschafft und konnte aussagen, auch sie hat eine Uniform erkannt. Und sie saß im S-Bahn-Wagen ganz vorne. Neben ihr saß einer in Uniform. Der hat aber nicht mit ihr geredet, das konnte sie nicht sagen, Stimme oder irgendwas, aber der hatte eine Uniform an. Und jetzt überlegt die Polizei sich, gut, wir müssen irgendwie irgendwas machen, weil wenn sich das jetzt rumspricht, es werden ja immer mehr Taten, das ist schlechte Presse für uns, das wollen wir vermeiden. Also, zwei Maßnahmen parallel. Einmal hat man etwas historisch Unglaubliches gemacht. Man hat 5 Polizeibeamte in Frauenkleider gepackt, hat die also als Frauen verkleidet, mit Handtaschen geschminkt, alles. Davon gibt es sogar ein Foto, das packe ich euch auf Instagram, die Bestienzeit. Sehr, sehr spektakuläres Foto, auf jeden Fall für die damalige Zeit. Man hat gesagt, die Frauen setzen wir in die S-Bahn-Waggons, verteilen die. Und wenn die Frauen halt, also die Polizisten, als Frauen verkleidet angesprochen oder überfallen werden, dann können wir handeln. Ja, nichts ist passiert. Keiner der Polizisten, egal wie lange die patrouilliert haben, wie lange die S-Bahn gefahren sind, wurde angesprochen oder auch nur angegriffen.
Also hatte der Mörder einen guten Instinkt offensichtlich.
Oder er wusste es, weil auch die Polizei ist ja in Uniform.
Hm.
Das heißt, man weiß, vielleicht ist es sogar ein Polizist, man weiß es ja nicht.
Hm.
Dann kam einer der Polizisten auf die Idee, okay, die Frauen, die Zeuginnen wissen nicht, welche Uniform. Aber wenn wir denen die Uniform zeigen, unter bestimmten Bedingungen, vielleicht kommt da die Erinnerung hoch oder irgendwas. Wir können es versuchen. Haben die Frauen nicht auf dem Polizeirevier denen die Uniform gezeigt, sondern haben die in dunkle S-Bahn-Waggons gesetzt, in stehende, haben sozusagen die Erinnerung dadurch, also dieses Trauma rekreiert, damit die Frauen sich vorstellen können, wieder in der Situation zu sein. Mhm. Ich glaube, das würde man heute so nicht mehr machen oder zumindest nicht ohne psychologische Beratung an der Seite. Wir haben gesagt, okay, wir lassen Männer in Uniform auf euch zukommen und ihr sagt, wenn es bei euch klingelt, wenn irgendeine Erinnerung hochkommt. War eigentlich relativ schlau, diese Methode, weil es hat funktioniert. Die haben verschiedene Uniformen denen gezeigt, also Männer in Uniform, und eine Frau schrie auf, als ein Mann in einer Bahnuniform auf sie zukam. Das heißt, die Polizei weiß jetzt, es muss jemand von der Bahn sein, von der S-Bahn oder von den Zügen. Und die von der S-Bahn, die Leute, sämtliche Leute, gerade auf der Strecke Rummelsburg-Ostkreuz, haben von der Polizei jede Information bekommen. Das heißt, die wussten, wann die Polizisten dort patrouillierten. Die wussten, dass die Polizisten als Frauen verkleidet werden. Die wussten alles. Natürlich haben sie den so nicht gekriegt, weil die waren ja informiert.
Hm.
Jetzt gibt es natürlich sehr viele Leute bei der Bahn oder S-Bahn, ohne konkrete Beschreibung, wie willst du die alle, wie kommst du auf die? Es ist also eine Sisyphus-Arbeit. Sie müssen jeden einzelnen bei der Bahn Angestellten, bei der S-Bahn Angestellten kontrollieren. Sie befragen alle Kollegen, besonders die in den Nacht- und Schichtdiensten. Und irgendwann sagt einer so nebenbei zufällig, mein Kollege, das ist ein Fauler. Also wenn der nachts Schichtdienst hat oder was, der muss die Strecken ablaufen. Ich lese, dass der nicht immer die Strecken abläuft, sondern dass der viel sich privat auch mal rumtreibt und auch mal viel Pause macht. Die Aussage hatten sie. Und da sind sie mal bei dem näher auf ihn und was er so macht, drauf eingegangen und haben dann auch parallel erfahren von den Gerichtsmedizinern, dass die Frauen, also man wusste ja am Anfang nicht, mit was die erschlagen worden sind, ne? Das ist ein schwerer Gegenstand. Da wussten sie irgendwann, dass es waren Bleikabel, weil es Rückstände gab. Dieses Bleikabel, diese Stücke, die gab es nur bei der Bahn. Dafür wurden die verwendet, für die Streckenabschnitte. Und es konnten irgendwann eingrenzen, wo Reste von Bleikabeln rumstehen. Und dann sind sie auf die Station Rummelsburg gekommen. Und da war, wie gesagt, dieser Kollege, der gesagt hat, na, mein Kollege in der Nachtschicht. Das heißt also, der Zufall hat sehr, sehr mitgeholfen. Und dann hieß es, der ist in der Partei. Das ist ein Familienvater. Der ist verheiratet. Der kümmert sich um seine Schwiegermutter. Der hat drei Kinder. Also was passiert?
Abgelassen von dem Fall.
Ganz
neu,
genau.
Neu gesucht.
Ganz genau.
Und der Spur nicht mehr weiter nachgegangen.
Richtig. Richtig. Weil es kann ja kein...
Es verging wieder Zeit.
Es verging wieder
Zeit. Und mehr Frauen wurden ermordet.
Richtig. Mhm. Aber der konnte es, wie gesagt, ja nicht gewesen sein, weil ein Parteimitglied und ein guter Deutscher. Mhm. Ich meine, das ist keine Überraschung. Er war es. Er konnte noch zwei Frauen, leider Gottes, sich schnappen und töten.
Und er war wahrscheinlich zu seiner eigenen Frau und so immer freundlich und nett.
Zuckersüß. Ein ganz, ganz guter Vater. Ein wirklich herzensguter Nachbar. Also es gab später Zeugenaussagen.
Hilfsbereit, freundlich.
Hilfsbereit, freundlich. Ganz ruhig. Hat nie die Hand gegen seine Frau erhoben. Der hatte einen Hobbykeller, hat Eisenbahnen gespielt. Der hat mit seinen Kindern im Garten gespielt. Ganz, ganz lieber Papa und guter Ehemann. Und wie gesagt, seine Frau hat sich nie dazu geäußert, aber es hieß im Umfeld, das war ein ganz, ganz netter war das. Ganz höflich auch.
Unvorstellbar, aber es ist ja, so ist es halt.
Wir können jetzt den Namen sagen, Paul Orgosow, sehr junger Mann, Anfang 30, der in Berlin eine gute Wohnung hatte, einen guten Job hatte und der aber einen unfassbar tiefsitzenden Hass tatsächlich auf Frauen hatte. Was sich aber so im Alltag nicht zeigte. Seine Nachbarin hat sich tatsächlich im Nachhinein geäußert und meinte, du, ich wäre mit dem mitgegangen. Ich kannte den ja nicht weiter. Ich wäre mit dem mitgegangen. Der sah schnieke aus in seiner Uniform, der war immer nett. Natürlich wäre ich als Frau mit dem mit. Ein weiterer Nachbar hat ausgesagt, dass als dann die paar Suchplakate aufgehängt wurden, stand er neben dem Paul, als das Plakat aufgehängt wurde und sagte noch zu ihm, also stell dir mal vor, ne, da ist hier so einer unterwegs und schnappt sich unsere Frauen. Mensch, und wir wissen nicht, wer das ist, das könnte ja jeder sein. Und da sagt der Paul doch, ja, ja, das könnte jeder von uns sein.
Unglaublich.
Absolut kalt, schnäuzig, völlig emotionslos.
Ja, auch das ist unglaublich, dass er zu seiner eigenen Frau, wenn er so eine Wut auf Frauen hatte, dass der doch zu seiner eigenen Frau so freundlich war.
Wir wissen alle nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Da, wie gesagt, es keine Aussage seiner Frau gibt, auch nicht seiner Kinder. Wir wissen nicht, wie er tatsächlich mit ihr umgegangen ist. Ich kann es nur vermuten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand, der Frauen so abgrundtief hasst, was er auch wirklich wortwörtlich so gesagt hat, dass der wirklich absolut liebevoll und zärtlich zu seiner Frau war. Ich kann es mir ganz schwer vorstellen. Aber
die Frau war ja nicht nur seine Frau, es war ja auch die Mutter seiner Kinder.
Ja.
Und da ist ja bei vielen dann doch, ja. Naja.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Am 17. Juli 1941 setzt sich der Polizist, der die ganze Zeit schon dafür kämpft, dass erstens der Paul Orgosow sich näher angeguckt werden muss und zweitens, dass die Frauen gewarnt werden müssen, dass es mehr getan werden muss. Der setzt sich durch und sagt, wir lassen jetzt den Paul Orgosow verhaften und verhören ihn. Ich weiß, dass der es war, das ist der Einzige, der in Frage kommt. Der hat auch für keine der Nächte ein Alibi. Wir verhaften ihn, verhören ihn und zeigen ihn den Zeuginnen. Vielleicht erkennt ihn einer, weil wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten.
Ja.
Gott sei Dank wird endlich auf ihn gehört und sie fahren zum S-Bahnhof Rummelsburg und verhaften Paul Orgosow. Damit hört diese Mordserie auch endlich auf, weil er braucht keine 10 Minuten im Verhör und er gesteht. Er sagt aber, ich kann ja nichts dafür, ich wurde mal von einem jüdischen Arzt behandelt, Geschlechtskrankheit. Im Ersten Weltkrieg war er Soldat und hat sich was zugezogen, ne, und wurde von einem jüdischen Arzt behandelt. Und der hat ihm sozusagen was Falsches gegeben, hat ihn versaut und seitdem ist sein Gehirn nicht mehr richtig. Ergo, er kann nichts dafür. Er möchte gerne in eine Anstalt oder halt in Behandlung, aber er ist jetzt kein Mörder, sondern er ist halt nicht so gut beieinander. Das ist seine Verteidigung und sein Argument. Und er denkt, in diesem Regime kommt er damit easy peasy durch.
Kommt er aber nicht.
Kommt er nicht. Kommt er Gott sei Dank nicht. Er sagte wirklich aus, die Straftaten, die ich begangen habe und auch zu Protokoll gegeben habe, sind alle in dieser unausgeheilten Krankheit zu suchen. Ich erkenne es an, reuevoll, dass ich es nicht tun durfte. Aber es ist da in mir ein Trieb entstanden und bei der Tat eine plötzliche Umnachtung wegen dieser Krankheit. Ich bitte um Unterbringung in einer Nervenheilanstalt. Nein, du kommst vor Gericht, beziehungsweise kommst gar nicht richtig vor Gericht. Todesstrafe.
Schnellverfahren.
Schnellverfahren. Mhm. Es hat 24 Stunden gedauert, war beschlossen, der wird hingerichtet.
Und damals noch durch die Guillotine, nicht? In Berlin.
Genau, in Plötzensee wurde er bereits am 25. Juli 1941 durch die Guillotine hingerichtet. Also am 17. verhaftet, dann die Verhöre, Schnellverfahren, zack, das war's.
85 Jahre her, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Ja. Also. Genau, er wurde von einem Sondergericht sogar im Schnellverfahren als Gewaltverbrecher und Volksschädling zum Tode verurteilt, also nicht als Mörder. Es wurde auch sehr, sehr viel darüber berichtet, dann in der Presse, auch im Ausland und so weiter. Und man hat Arthur Nebe und die Berliner Kripo dafür gefeiert, diesen Mörder gefasst zu haben, ihn gestellt zu haben. Und er hat so schnell gestanden und wie gut das ablief. Man hat die dafür, also das war ein großer Erfolg damals für Arthur Nebe, der sich also über ein Jahr, also fast ein Jahr lang geweigert hat, dass überhaupt ermittelt wurde.
Wahnsinn.
Ja, das war der Berliner S-Bahn-Mörder, der also insgesamt 8 Frauen getötet hat. 2 haben, wie gesagt, überlebt. Theoretisch 20 versuchte Überfälle, man sagt, aber wahrscheinlich mehr als 30. Dass er auch wahrscheinlich.
Ja, die Dunkelziffer wird.
Die Dunkelziffer wird
sehr. Wahrscheinlich hat er sich selbst nicht mehr an alle erinnert.
Nein, wahrscheinlich nicht. Er hat auch nicht alle unbedingt aufgezählt. Das war gar nicht seine Motivation. Die 8 Morde hat er zugegeben, ja. Und 20 Fälle von Vergewaltigung hat dazugegeben, aber man sagt, die Dunkelziffer dürfte sehr hoch gewesen sein, ja.
Woher hast du diese Fälle? Also,
ich war einmal für die Hörspielserie Dark Berlin, waren die Auftraggeber sozusagen im Landesarchiv Berlin, das war noch zu Corona, musste man auch Termine machen und so weiter. Und das, im Landesarchiv Berlin gibt es wahnsinnig viele Akten, Originalakten, Protokolle von Prozessen oder von Verhören. Und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Deswegen habe ich dann auch mal einen Termin gemacht im Landesarchiv Berlin, was sehr langwierig ist und sehr umständlich, aber man schafft es irgendwann, wenn man dranbleibt. Und dort kann man tatsächlich über die Berliner Kriminalgeschichte und Kriminalfälle Tage zubringen, wenn man möchte. Man darf die Akten natürlich nicht mitnehmen, teilweise auch nicht kopieren, aber du darfst Fotos machen und du darfst es dir durchlesen. Und da haben wir eigentlich Filmstoff für die nächsten 500 Jahre.
Wahnsinn, ja.
Wahnsinn. Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis Ende des Zweiten Weltkriegs war die Dichte und das Vorkommen von Serienmördern in Deutschland so hoch, da, also Amerika ist ja im Moment führend in Serienmördern, aber da ist Amerika ein Ponyhof dagegen. Es ist ein Irrsinn, was es für Serientäter gab, weil natürlich ganz viele schwerst traumatisiert auch aus dem Ersten Weltkrieg kamen. Die Gewaltbereitschaft war wahnsinnig gesunken, die Hemmschwelle war unten. Berlin wurde mit Drogen überschwemmt, vor allem Kokain.
Ehrlich, das wusste ich gar nicht.
Im Ersten Weltkrieg hat man Kokain sozusagen entwickelt und an die Soldaten verteilt, weil das natürlich das Hungergefühl stoppt und aggressiver macht. Und als der Erste Weltkrieg vorbei war, blieb aber ganz, ganz viel Kokain übrig. Und was passierte mit diesem ganzen Kokain? Das tauchte in den Straßen von Berlin auf und es wurde zur Droge der Armen. Weil das halt,
schnell mal.
Ja, ja. Das galt als Droge der Armen. Kokolores, kennst du vielleicht noch das Wort? Kokolores?
Ja, ja,
was?
Ja.
Heute heißt es ja sowas wie Quatsch oder so, ne?
Ja.
Kokolores.
Also Koko von Koks?
Von Koks. Das hieß Koksrausch. Die Leute waren auf einem Kokolores, auf einem Koksrausch.
Daher kommt das
Wort. Daher Kokolores. Kommt das Wort. Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Es kam in den 20er Jahren auf, weil, wie gesagt, die ganzen, ganz, ganz viele Obdachlosen, auch Kriegsversehrte, haben Koks genommen, ohne Ende. Weil sie dann nicht mehr so viel Hunger hatten, die Kälte hat man nicht so gespürt und es hat halt die Hemmung gesenkt.
Naja gut, für eine gewisse Zeit, aber
es macht auch depressiv. Es macht auch depressiv, natürlich. Es macht aber auch teilweise, bei manchen, es macht es auch unfassbar aggressiv.
Mhm.
Man muss natürlich dazu sagen, damals war ja die Kindererziehung auch noch eine andere. Männer wurden zu Soldaten erzogen. Rücksichtslos, ohne Emotion, ohne Streicheln, Liebhaben, du darfst weinen oder irgendwas. Ne? Das mussten immer taffe, starke Kerle sein. Und die Frauen wurden halt nicht zu Müttern, sondern zu Soldatenmüttern erzogen. Das war ja die Prämisse. Und so ist das Land sozusagen aufgewachsen. Das heißt, es gab keinen Raum für Gefühle, für Emotionen, für Menschlichkeit, für Anstand, für Herzlichkeit. Und daraus entstand natürlich eine unfassbare Zeit.
Hier bei mir um die Ecke, in Kudamm, hier gibt es einen kleinen Geheimen, also zwischen der S-Bahn, ich zeig dir das mal, Nähe Lietzensee. Alles private Laubenkolonien. Und da gibt es einen Gang, da geht kein Mensch. Ali, da müssen wir mal langlaufen. Das muss ich ja mal zeigen. Ja. Da werden wir auch bestimmt mal was drehen. Weil da gibt es auch einen schönen Tunnel, wo man durchgeht, der ist unheimlich. Das ich als Mann sogar sage, mein lieber Schwabinier, darf man nicht. Ja. Also ich weiß mich ja schon zu wehren, aber andererseits ist es da wie in einem Dschungel das ist wirklich wie in einem Dschungel in Panama. Zugewachsen alles und du läufst da irre. Ja, und da habe ich mir auch überlegt, bei uns brennt ja die Fantasie schneller durch als bei den Normalos. Ich habe mir überlegt, könnte man einen super Drehbuch schreiben, indem man sich so eine Laube mietet, irgendwo da jemanden verschwinden lässt.
Ja.
Weil da stehen auch Einzelne und das Ding ein bisschen schalldicht macht und da kannst du da, weiß ich nicht, in deine Folterinstrumente aufbauen und es kommt da nichts raus. Mhm. Und du bist mitten in der Stadt. Also das ist schon, man muss nur die richtigen Ideen haben.
Ja, geben keine Anleitung übrigens. Aber ja, absolut. Ich wohne ja gegenüber, direkt gegenüber von dem Haus, wo der deutsche Serienmörder, Berliner Serienmörder Karl Großmann gelebt und gemordet hat.
Ne?
Genau. Und das war ja, bis vor einem Jahr war das die freie Baufläche. Da war ja nichts. Die haben immer gesagt, die bauen da was, aber da hat nie einer was gebaut. Und jetzt bauen die da Wohnhäuser. Du, geschenkt möchte ich da drin nicht wohnen. Nee, könnte ich nicht.
Es gibt für mich auch so bestimmte Häuser, da möchte ich nicht drin wohnen.
Nee, ne? Nee.
Am Lietzensee gibt es auch so ein altes Haus, das war früher mal ein Gerichtsgebäude, wo die ganzen, im Dritten Reich die ganzen Urteile, also wenn Mauern sprechen könnte, dann könntest du da eine Wohnung schenken.
Nein.
Das wäre mir zu, nee. Also, da will ich nicht wohnen. Nee.
Man hat auf den S-Bahn-Mördern nicht, also man hat ihn einmal verfilmt, schwarz-weiß, soweit ich weiß, und eine Doku kann man sich ansehen. Aber
aus welchem Jahr ist die denn?
Ich glaube, aus den 70ern. Ich finde, das ist auch nicht so präsent. Also nicht viele, die ich kenne, wissen von diesem Fall, dass es diesen Serienmörder hier gab.
Ja, man muss ja nicht immer Fälle nachstellen, die gewesen sind. Man kann sich ja auch jetzt, wo ich gerade von diesem Drehort da erzählte, man kann sich auch was Neues einfallen lassen.
Das auf jeden Fall, das stimmt. Für den Moment entlasse ich euch trotzdem in diesen Tag mit einem hoffnungsvollen, auf dass so etwas nie wieder passiert.
Ich glaube, das wäre naiv zu denken.
Ich weiß.
Es laufen zu viel, es passiert auch zu viel in der Welt, dass die Leute im Kopf, zu viele Leute im Kopf kaputt sind, denen man begegnet. Und das ist immer, also ich bin froh, dass ich hier auch in einer Gegend wohne. Ich sag manchmal zu meiner Tochter, ich sage, wenn du hier manchmal nachts um 2 oder 3 nach Hause kommst, du fühlst dich doch wohl. Oder sind ja hier nur vom Kudamm 1, 2 Straßen. Ja. Aber ich habe hier eigentlich nie große Angst. Also es ist schon, aber man muss vorsichtig sein.
Ja.
Als junges Mädchen muss man vorsichtig sein, also als junge Frau.
Auch als schon etwas ältere Frau tatsächlich.
Muss man auch vorsichtig sein. Man muss wissen, man darf sich dem nicht aussetzen, der Gefahr nicht aussetzen. Nein. Lieber mal ab und zu ein Uber nehmen und
Taxi nehmen oder Taxi nehmen, mache ich auch. Tatsächlich.
Nachts nach Hause, ich zeige es ihr auch, so zu meiner Tochter, ich sage, nimm ein Taxi nachts. Ja. Die gar nicht so Risiko einfahren, nicht mit der S-Bahn bezahlt. Ja.
Ostkreuz Rummelsburg. Würde ich, muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Nee. Nee. Deswegen an dieser Stelle, wie immer, passt auf euch auf und.
Merken, Leute, make me feel. Eine sehr, 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 sehr süße Liebesgeschichte.
Aber auch eine aufregende
Liebesgeschichte. Die Spannung, die spielt in verschiedenen Welten. Einmal im Dritten Reich, also in der Nazi-Welt, einmal in einer Cowboy-Welt. In der Western-Welt, dann Mafia-Welt, dann in der jetzigen Welt und was noch? Habe ich vergessen? Mafia, Cowboy, Piratenwelt.
Ah, jetzt sind Piraten.
Also wir zeigen in diesen knapp 2 Stunden so viel. Wir haben auch in 4 verschiedenen Ländern gedreht Also im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich das Ergebnis sehe, ich weiß ja nicht, wie wir das gemacht haben.
Besucht uns gerne auf Instagram, die Bestienzeit. Da seht ihr Fotos und Videos von Ronald, von mir, von unserem Podcast und natürlich auch von diesem aktuellen Fall. Make Me Feel ist jetzt in den Kinos. Ich kann nur sagen, guckt euch den Film unbedingt an. Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mauzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Klopf. Musik Felix Fleischmann.